habe selber ganz große Prüfungsangst und oder hatte das auch immer ganz doll. Und ich möchte nie, dass es sich in einem Casting-Prozess anfühlt, als wäre es eine Prüfung. Es ist ja auch immer ein gemeinsames Ausprobieren. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man als Casting-Person das auch auffangen kann und so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln kann, was braucht wer gerade.
All You Can Stream, der Podcast von TV Digital. Ich bin Melanie und ich nehme euch gemeinsam mit meinen Redaktionskollegen zweimal im Monat mit auf eine Reise durch die Welt des Streamings. Hier erfahrt ihr, welche Neustarts ihr wirklich gesehen haben müsst und hört noch dazu spannende Interviews rund um die Film- und Serienwelt. In der heutigen Folge spricht Casting Directorin Lisa Stutzki über ihre Arbeit an der Netflix-Serie Kacken an der Havel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von All You Can Stream, eurem liebsten Streaming-Podcast natürlich von TV Digital. Ich bin Melanie und habe natürlich heute auch wieder ganz viele tolle Film- und Serien-Highlights für euch mit im Gepäck, die derzeit bei großen Streaming-Anbietern starten. Aber diese Folge ist für mich heute auch noch eine ganz besondere Episode, weil Leute, die mich länger kennen werden, wissen, dass mir ein Thema schon lange auf der Seele brennt, über das ich hier gerne mal sprechen wollte, und zwar das Thema Casting. Casting für Film- und Serienproduktion. Und ich freue mich sehr, dass ich in der heutigen Ausgabe eine ganz tolle Interviewpartnerin habe gewinnen können. Casting Directorin Lisa Stutzki spricht über ihr aktuelles Projekt Kacken an der Havel und verrät ganz viele Dinge rund um Castingprozesse, gibt Einblicke und erzählt eben auch darüber, wie das Ganze bei dieser Netflix-Comedy-Serie gelaufen ist. So, darauf freue ich mich sehr, aber ich freue mich natürlich auch noch über einen weiteren Gesprächspartner in der heutigen Episode, eine weitere Gesprächspartnerin. Allmählich wird sie zu einer Art Stammgast in diesem Podcast, kann man fast sagen. Ich freue mich sehr.
Zurecht.
Zurecht. Ich freue mich auch sehr, dass sie heute wieder mit dabei ist. Guten Morgen, Melanie.
Guten Morgen.
Wir sprechen über die HBO Max-Serie Roosters ab dem 9. März bei HBO Max verfügbar. Es sind 10 Episoden. Da sprechen wir nachher drüber. Und was diese Serie besonders macht, es ist eine Comedy. Ich weiß nicht, ob es sie besonders macht, aber es ist auf jeden Fall eine Comedy. Und da wollte ich dich kurz am Anfang mal fragen, bist du eher der Typ kurze Comedy oder bist du eher der Typ, der lange, ausführliche Dramaserien mag und sich dafür dann eben abends auch die entsprechende Zeit nimmt?
Also kurze Comedy ist gut für zwischendrin. Einfach 20 bis 30 Minuten kann man gut konsumieren, wenn die Comedy gut ist. Ganz ehrlich, ist die Comedy schlecht, sind auch 30 Minuten zu lang. Also und Dramaserien, wenn so eine Folge bis zu einer Stunde 10 dauert oder so, kann so oder so sein, weißt du? Ich mag mich so gar nicht entscheiden, aber ich würde sagen, nach einem langen, harten Arbeitstag gehe ich nach Hause und schaue eine kurze, knackige Comedy.
Ja, schließe ich mich an. Geht mir auch so. Da ist auch die Hemmschwelle eine andere, wenn man sagt, ich setze mich jetzt nochmal hin und gucke mir das an, dann kann ich eine Folge gucken und nach einer halben Stunde kann ich doch ins Bett. So, es ist irgendwie anders. So, ob Rooster da für euch jetzt ein Beispiel wäre, mit dem ihr demnächst eure Abende füllt, das erfahren wir gegen Ende dieser Folge. Melanie, du verschwindest ins Off und ich freue mich, dich gleich wieder zu sprechen. Tschüss.
Tschüssi.
Und von mir an euch an dieser Stelle nochmal der Aufruf, wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr immer im Bilde sein wollt, was aktuelle Streaming-Highlights betrifft, dann drückt gerne auf die Glocke, egal auf welcher Podcast-Plattform ihr gerade unterwegs seid, aktiviert die, dann seid ihr immer informiert, wenn eine neue Folge erscheint und abonniert uns gerne auch auf allyoucanstream_podcast bei Instagram. So, und jetzt zur Kurzübersicht. Kurz und übersichtlich. Über 200 Filme und Serien rund um Sir Arthur Conan Doyles Meisterdetektiv Sherlock Holmes existieren bereits. Jetzt kommt eine weitere dazu. Und zwar Young Sherlock, ab sofort bei Prime Video verfügbar mit 8 Folgen. Und das Ganze basiert auf der gleichnamigen Jugendbuchreihe von Autor Andrew Lane, der sich von Doyles Charakteren hat inspirieren lassen. Das Ganze spielt in den 1870er Jahren und erzählt von dem jungen Sherlock Holmes auf dem Weg zum späteren Meisterdetektiv. Er wird nämlich in seinen ersten Mordfall verwickelt und als dann seine Freiheit und auch sein Ruf auf dem Spiel stehen, ist für ihn sofort klar, dass er das Ganze aufklären möchte. Er stellt aber fest, dass es sich dabei nicht um ein kleines Verbrechen oder ein isoliertes Verbrechen handelt, sondern vielmehr um eine weitreichende Verschwörung, in die er da hineingezogen wird. In der Hauptrolle dabei haben wir Hero Tiffin Fines, den die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer von euch definitiv aus der After-Reihe kennen werden. Spannend ist in dem Fall aber auch, wer hinter der Kamera dabei ist. Und zwar führt die Regie Guy Ritchie, der ja, viele von euch werden sich erinnern, bereits 2009 und 2011 zwei Kinofilme rund um Sherlock Holmes gemacht hat und die damals wahnsinnig actionreich waren. Und das ist etwas, was man jetzt auch von dieser Serie erwarten kann. Lasst euch nicht abschrecken davon, dass da Jugendbuchreihe drüber steht. Das wird ein actionreiches Detektivspektakel, an dem definitiv auch die älteren Zuschauer von euch Spaß haben werden. Seit über 30 Jahren sollte die Buchreihe von Patricia Cornwell, die mittlerweile 29 Bücher umfasst, verfilmt werden. Jetzt hat es geklappt, und zwar mit Scarpetta, ab dem 11.03. bei Prime Video verfügbar. Es sind 8 Folgen. Und im Fokus steht die namensgebende Gerichtsmedizinerin Scarpetta, die nach vielen, vielen Jahren zurück in ihren Geburtsort kehrt und dort einen neuen Posten als leitende Gerichtsmedizinerin antritt. Im Fokus ihrer aktuellen Arbeit steht ein Serienmörder, dessen Vorgehen sie immer wieder vor große Herausforderungen stellt. Und dazu kommt eine zweite Zeitebene, mit der wir uns beschäftigen. Und zwar geht die 25 Jahre zurück und zeigt, wie sie einst in diesen Job hineingekommen ist und welchen Herausforderungen sie da am Anfang eben gegenübergestanden hat. Für die Hauptrolle konnte Hollywood-Star Nicole Kidman gewonnen werden. Und ihr steht weitere Arbeit bevor, so viel ist schon mal sicher. 120 Millionen verkaufte Bücher haben nämlich dafür gesorgt, dass Amazon Prime bereits vor Start der ersten Staffel gesagt hat, das Ding wird ein Hit, wir machen weiter. Die zweite Staffel ist also bereits in Arbeit. Jetzt kommen wir zu dem von mir bereits angekündigten Kacken an der Havel bei Netflix, eine absolut verrückte Comedy-Serie, die da gestartet ist. Und zwar geht es um den Rapper Tony, der einst nach Berlin gegangen ist, um dort eben als Rapper Karriere zu machen, was mehr oder weniger erfolgreich läuft. Als seine Mutter jetzt aber stirbt, muss er zurück in seinen Heimatort Kacken an der Havel. Und da trifft er nicht nur auf seine absolut durchgeknallte Familie, sondern begegnet auch seinem 13-jährigen Sohn Charlie, von dessen Existenz er bisher nichts gewusst hat. Entwickelt wurde das Ganze von Dimitri Schad, den wir hier auch schon mal Podcast zu Gast hatten, und zwar zu Cleo, wo er eine der Hauptrollen gespielt hat, und seinem Bruder Alex Schad. Und gemeinsam haben die auch schon den Kinofilm Aus meiner Haut vor ein paar Jahren verantwortet. Und sie haben sich für das Casting jetzt namhafte Unterstützung an die Seite geholt. Und zwar ist Casting-Directorin Lisa Stutzki mit dabei. Und was die über das Projekt und ihre Arbeit zu sagen hat, das hört ihr jetzt. Ich freue mich sehr. Lisa Stutzki ist zu Gast Casting-Directorin bei Kacken an der Havel, eine neue Netflix-Serie. Bevor wir über die reden, muss ich jetzt zum Einstieg einmal eine Frage stellen, die jetzt so ein bisschen aufgrund des Timings auf der Hand liegt. Casting ist jetzt erstmals eine Kategorie bei den Oscars. Wie war denn deine Reaktion darauf, als du das gehört hast? War es überfällig für dich?
Also ich finde schon, dass es überfällig war, aber ich habe mich riesig gefreut und meine KollegInnen in Deutschland auch auf jeden Fall total doll. Wir kämpfen ja auch gerade oder haben ja erfolgreich um die Lola gekämpft, die es ja 2027 dann auch für Casting geben wird. Also ich freue mich riesig, dass diese Wertschätzung da jetzt auch bei dem Gewerk angekommen ist. Und ja, es ist einfach eine ganz, ganz tolle Nachricht gewesen.
Kacken an der Havel. Die Hauptfigur Toni wird gespielt von Anton Schneider, der ja auch im realen Leben Rapper ist. Die beiden Macher haben dem die Figur so ein bisschen auf den Leib geschrieben. Was waren jetzt für dich die besonderen Herausforderungen beim Casting? Ist es leichter oder schwerer, um so eine bestehende Hauptfigur herumzucasten, die anderen Rollen?
Also ich war bei dem Prozess, als Anton gesucht wurde, auch schon dabei. Das heißt, ich habe quasi nicht bei was angefangen, wo schon etwas da war, sondern ich durfte wirklich bei Null mit beginnen und finde das total schön, so einen Ankerpunkt zu setzen, um den man alles rumbauen kann. Und mir erleichtert das die Arbeit total. Und das ist auch tatsächlich eine Vorgehensweise, die ich total gerne mache, dass man erstmal irgendwie einen Punkt setzt, von dem ausgehend man dann ein organisches Ensemble zusammenstellt.
An welcher Stelle des Produktionsprozesses greifst du denn ein? Also wie war das jetzt vielleicht am Beispiel dieser Serie in dem Fall? Bist du von Anfang an mit dabei, wenn das Drehbuch vorliegt, oder wo steigst du genau ein?
Genau, also ich werde meistens entweder von der Regie oder von der Produktion schon mit der ja ersten, zweiten Drehbuchfassung angefragt und dann sind ganz bestimmte Figuren ja schon klar, die auf jeden Fall bestehen bleiben werden. Und ich bin dann auch die ganze Zeit über diesen Prozess noch dabei, wo sich auch viel verändern wird noch. Also man hat ja bei manchen Projekten auch mehrere Fassungen, bis man dann letztendlich bei der Drehfassung ankommt. Da werden Figuren noch mal komplett verändert, da werden manchmal Figuren auch noch wieder rausgestrichen, aber über diesen Prozess begleite ich ein Projekt eigentlich immer und bin quasi dann auch in engem Austausch mit der Regie, oft auch den DrehbuchautorInnen und der Produktion und finde das ein ganz, ganz wertvolles, ganz, ganz wertvollen Austausch, auch schon ganz früh dabei zu sein. Gerne auch manchmal sogar schon einfach nur mit einem Treatment.
Wie viele Leute habt ihr euch da angeguckt? Also um zum Beispiel jetzt hier die Hauptfigur dann zu besetzen, weil ich weiß nicht, wie viele vergleichbare Leute es dann gibt, die dafür überhaupt in Frage kommen.
Nee, also das hattest du ja auch gerade schon gesagt. Also da haben wir uns nicht so viele angeguckt, weil Anton tatsächlich auch einfach sehr prädestiniert dafür war und das in einem Casting auch ganz, ganz toll gemacht hat. Also es war uns allen sofort klar, das wird total super funktionieren und er war dann auch wirklich auch als Anspielpartner bei allen anderen Castings mit dabei und so konnten wir quasi auch immer gut gucken, wie harmoniert er mit den anderen SpielerInnen und wie passen so Chemien zusammen und das war ein ganz wertvoller Prozess.
Wenn man so gar keine Ahnung von der ganzen Branche hat, wie ist denn das, wenn man noch so ein trockenes Drehbuch hat? Wie entwickelt man dafür ein Gefühl, wie diese Person auszusehen hat, wie die atmet, wie die interagiert? Weil im Grunde hast du ja nur die Zeilen erstmal vor dir liegen und es ist noch gar nichts mit Leben eingehaucht worden.
Ja, total. Also hier war es wirklich auch besonders. Ich habe das Buch zugeschickt bekommen von Alex Schad und musste total doll lachen und habe das gelesen und war so, oh Gott, das ist ja eine absurde Aufgabe und aber auch eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Und dann fange ich meistens an, erstmal selber so ein bisschen zu gucken, wer sind die Figuren für mich und was macht die aus und such quasi in den Vorschlägen so ein bisschen rum und versuche noch gar nicht so doll mit der Regie oder auch der Produktion zu sprechen und gehe dann mit meinen ersten Vorschlägen quasi zu denen. Und dann kommt dieses gemeinsame Gespräch, dass quasi auch die Regieseite sagt, wie sie die Figuren sieht, die Produktion sagt, wie sie die Figuren sieht. Und so nähert man sich gemeinsam an und dann ist es natürlich auch ausprobieren. Und dafür ist ein Castingprozess einfach Gold wert. Und gerade bei so einem Projekt, wo auch ganz viel ja, diese Familienkonstellation ist total wichtig und trotzdem muss jede Rolle für sich auch fast wie eine Hauptfigur bestehen, ja. Also jeder Charakter in der Serie schillert total und ist ganz einzigartig und das so zusammenzufinden, das ist total wichtig, da in ein Live-Casting zu gehen oder auch in E-Castings zu gehen, um zu gucken, was bringen die Menschen von sich aus auch schon mit, ne? Also gerade eine Humorfarbe, das ist was, was man sehr inhärent hat und was man gar nicht unbedingt so erlernen kann. Und das war total wichtig auszuprobieren. Wie passen die SpielerInnen gut zusammen, aber wo kontrastiert es auch, wo wir es brauchen? Und deswegen war das ein großer Castingprozess auf jeden Fall und auch ein langer. Also wir haben wirklich auch die kleinen Rollen, auch Köbi wurde erst ge-castet und dann geleitet. Also da wurde auch total viel Liebe reingesteckt. Und das war ganz wichtig, wirklich von ja, der größten bis zur kleinsten Figur, da ganz genau zu schauen, wie wir dieses Kaleidoskop zusammenbauen.
Du hast E-Casting gerade noch mal angesprochen. Wie genau gestaltet sich das? Ist das einfach, dass die Leute eine Szene einschicken und auf Basis dessen ladet ihr dann ein zum Live-Casting oder so? Wie läuft das ab?
Also, wenn ich das jetzt ganz generell sage, dann ist es unterschiedlich, wie viele Infos die manchmal bekommen. Also bei manchen Projekten dürfen wir schon eine Mappe mitschicken, wir dürfen vielleicht auch schon ein, zwei Folgen mitschicken. Bei manchen Projekten ist das noch nicht so, da darf man vielleicht nur die Mappe mitschicken, eine Synopsis und eine ja, detaillierte Figurenbeschreibung. Und dann bekommen sie natürlich die Szene. Sie können mich aber auch immer anrufen, wenn Fragen sind. Also wir sind natürlich dann auch im persönlichen Austausch mit den Schauspielenden. Und dann können Sie ein bis zwei oder drei verschiedene Versionen davon aufnehmen, die wir uns dann anschauen und gemeinsam auswerten.
In dem Fall sind natürlich jetzt auch ein paar schon namhafte Leute auch mit dabei. Also wir haben diese Veronika-Ferres-Schule. Ich musste so lachen, als das tatsächlich dann aufgeploppt ist in der Serie. Wenn du so prominente, in Anführungsstrichen, Nebenrollen hast, werden in solchen Fällen tatsächlich auch Castings gemacht oder sind das Sachen, wo man sagt, das steht von vornherein schon fest?
Also wir haben tatsächlich auch die prominenteren Namen gecastet, nicht alle, aber sehr viele. Und bei Veronika Ferres war es so, dass zuerst da stand zuerst Arnold Schwarzenegger im Buch. Und ich hatte dann irgendwann die Idee, dass wir das mit Veronika Ferres mal probieren könnten. Und die sind total toll darauf angesprungen. Und dann hat die Regie gemeinsam mit Veronika so eine Arbeitsprobe gemacht. Und das war total schnell klar, weil die Begeisterung bei allen sofort ganz groß war, das mit ihr zu machen. Und sie hat einen wunderbaren Humor damit reingebracht und die beste Selbstironie, die man sich wünschen kann, und auch ganz, ganz tolle eigene Ideen mit eingebaut und hatte, glaube ich, große Freude mit Jano und Alex und Dimi das zu entwickeln.
Ist es aber auch manchmal so, wenn du so Castingrunden hast, wo du halt vielleicht prominente und noch namenlose, in Anführungsstrichen, Darsteller hast, wenn die einander ausstechen, dass du da vielleicht auch mal Probleme hast, irgendwie die negative Nachricht dann irgendwie zu überbringen? Gibt es dann vielleicht auch mal Frustration oder sowas?
Also ich finde, dieser Prozess des Absagens ist natürlich was ganz, ganz Sensibles, was aber ein großer Teil unseres Berufes ist, weil wir natürlich immer viel mehr Absagen geben müssen, als dass wir die Zusage geben müssen. Ich gebe mir da sehr Mühe, wirklich auch auf alles nochmal einzugehen. Und ich sehe diese Vorbereitung total und ich sehe diese Arbeit, die da drin steckt. Und ich glaube, dass auch wenn es manchmal nicht klappt, so ein Prozess auch total wichtig sein kann, weil es mich auch oft inspiriert, in den Castings die Person zu sehen. Und dann öffnet sich da vielleicht was für eine andere Figur in einem anderen Projekt oder in dem gleichen Projekt. Und deswegen sind so Prozesse, so Casting-Prozesse, nicht immer nur eine Prüfung. Also ich finde, es ist irgendwie wirklich so ein gemeinsames Arbeiten und fast mehr wie so ein kleiner Workshop zusammen, wo wir ganz viel lernen dürfen über die Figur und die SpielerInnen auch nochmal in ihren ganzen Facetten anders kennenlernen dürfen, weil jede Rolle braucht auch was anderes im Spiel. Das heißt, für mich ist das auch immer eine ganz große Chance, mehr über die SpielerInnen zu erfahren und das, was sie im Spiel mitbringen. Und deswegen, ich glaube, dass mir das sehr, sehr wichtig ist, da immer sehr respektvoll miteinander umzugehen. Und ich habe da sehr positive Erfahrungen bisher nur gemacht. Also es sind alle zum Glück, ich klopfe auf Holz, immer gerne wiedergekommen. Und ich kriege ja auch manchmal Absagen. Und ich glaube, das ist einfach ein ganz großer Teil unserer Branche, dass wir natürlich nicht alle Projekte die ganze Zeit machen können, sondern dass das einfach dazugehört und dass man da seinen Umgang mitfindet.
Also wie du das beschreibst, klingt das, als wenn ein großer Teil des Jobs auch so auf emotionaler Ebene ist. Als wenn es ja auch darum geht, eine warme Atmosphäre bei so einem Casting zu schaffen, in dem die Leute sich auch wohlfühlen. Also so klingt das zumindest. Magst du das einmal beschreiben? Ist das tatsächlich so, dass du da auch so sozial sehr viele Fähigkeiten mitbringen musst?
Also ich versuche natürlich auch immer einen warmen Raum zu schaffen. Ich habe selber ganz große Prüfungsangst oder hatte das auch immer ganz doll. Und ich möchte nie, dass es sich in einem Casting-Prozess anfühlt, als wäre es eine Prüfung. Es ist ja auch immer ein gemeinsames Ausprobieren. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man als Casting-Person das auch auffangen kann und so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln kann, was braucht wer gerade, ne? Will die Person vorher in Ruhe gelassen werden und sich vielleicht noch mal ein bisschen mit den Casting-Texten auseinandersetzen? Oder hat jemand Lust, kurz mal zu quatschen, um einfach so in eine Lockerheit zu kommen? Und irgendwie, das sind ja immer ganz unterschiedliche Anforderungen und auch unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse, die man da hat. Und da versuchen wir schon gut drauf einzugehen. Das ist natürlich auch nicht immer möglich, dass man davor jetzt eine riesige One-on-One-Betreuung macht, weil wir natürlich dann auch manchmal schon im Studio sind oder so. Aber dann habe ich ganz, ganz wunderbare Kolleginnen, die das mit auffangen. Und ich hoffe, dass wenn jemand sich einfach unwohl fühlt, dass auch immer mir feedbacken würde und ehrlich sagen würde, hey, da ist irgendwie was gewesen, wo ich mich nicht so wohl gefühlt habe. Weil ich glaube, so ein Austausch ist total wichtig. Genauso würde ich quasi auch den Spielenden sagen, hey, da ist irgendwie was passiert, was nicht so gut war oder so. Und ich glaube, dass man zusammen aus so einer Ehrlichkeit heraus total viel auch wachsen und lernen kann.
Du hast vergangenes Jahr unter anderem die Castings, also wahrscheinlich ist es auch schon das Jahr davor gewesen, aber letztes Jahr kam die Produktion raus, zur Euphorie gemacht. Die Adaption von der amerikanischen bzw. der israelischen Serie. Wie entdeckst du da neue Talente? Weil das sind dann ja schon sehr junge Leute, mit denen du dann natürlich auch arbeitest.
Ja, also da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt zum einen natürlich, dass wir sehr, sehr viel mit Social Media arbeiten und da auch Aufrufe machen, offene Casting-Aufrufe. Und es gibt aber auch an den Theatern gibt es ja oft Jugendclubs und so. Und wir haben natürlich auch einfach die Leute im Blick, die vielleicht auch bei als Kinder schon mal gearbeitet haben, die jetzt dann vielleicht 15 oder 16 sind. Und genau, also man spricht dann natürlich auch wieder Personen an, wo man so weiß, die müsste jetzt im richtigen Alter sein, vielleicht spielt sie aber gar nicht mehr, hätte sie vielleicht noch Interesse und hat so verschiedene Wege da irgendwie rüber zu, ja, so zu suchen und sich so einen Überblick zu verschaffen. Und natürlich auch gehen wir auch ganz viel an die Schauspielschulen und gucken da. Und ich glaube, so ein Mix ist es. Und es melden sich auch manchmal so einfach Leute bei uns, so auch ohne Casting. Calls, die wir jetzt gerade online haben, melden sich trotzdem auch manchmal Talents und sagen, hey, ich habe total große Lust und dann lassen wir auch mal jemanden was Probe aufnehmen. Und ich glaube, man muss die ganze Zeit seine Fühler ausgestreckt lassen und es könnte immer potenziell jemand einem begegnen, der oder die für das nächste Projekt die richtige Person wäre.
Eine allerletzte Frage habe ich noch. Du hast eben Social Media angesprochen und ich habe es jetzt ein paar Mal in Gesprächen mit Schauspielern gehört, dass teilweise auch von Produktionsseite oder so jetzt auch danach besetzt wird, wie viele Follower die vielleicht auch mitbringen bei Social Media. Ist das was, was den Markt jetzt deiner Erfahrung nach auch verändert hat?
Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass es überhaupt nicht wichtig ist, so. Aber ich glaube, dass sich Qualität auch immer durchsetzt. Also bei mir ist es nicht die Prämisse, dass ich Social Media Stars besetzen muss. Bei mir ist immer die Prämisse auch von den Produktionen, auch von der Redaktion, dass wir die besten SpielerInnen finden. Aber dass man natürlich irgendwie, und das mache ich ja sowieso von Grund auf schon immer gerne, dass ich auch mal so gucke, so cross-branchenmäßig, wer ist denn von wo, wo man vielleicht auch noch irgendwie so Synergieeffekte hat, was die Figur betrifft, ja. Also würde jemand der Figur noch was geben und dann ist diese Person vielleicht aus einer anderen Branche und ist Musikerin oder ja, also deswegen glaube ich, dass das irgendwie in meinem Prozess schon manchmal cool ist und auch ausprobiert wird, aber es ist jetzt nicht essentiell. Das finde ich nicht. Also ich würde auch Schauspielenden niemals sagen, ihr müsst einen starken Social Media Auftritt haben, ihr müsst ein starkes Demoband haben und das wird am Ende die Rollen bringen. So, aber dass natürlich dieser Wunsch nach ja Sichtbarkeit und so ganz groß ist, ne? Das ist trotzdem da. Aber das ist nie so, dass dann gesagt wird, alles muss nur noch danach besetzt werden. Das habe ich jetzt noch nicht so erfahren.
Lisa Stutzki, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank auch.
Menschen, die diesen Podcast schon länger hören, die werden wissen, dass ich seit langer, langer Zeit großer The Office-Fan bin. Umso gespannter bin ich jetzt auf diese Serie, die wir eingangs schon angekündigt haben. Wir sprechen jetzt über Rooster, ab dem 9. März bei HBO Max verfügbar. Es sind 10 Episoden und ich freue mich sehr. Melanie ist wieder da. Hallo.
Hallo.
Wir haben es gerade schon kurz angesprochen. Magst du einmal sagen, was heißt denn Rooster eigentlich? Das wäre vielleicht vorab ganz interessant.
Rooster heißt übersetzt Gockel.
Und bezieht sich auf die Hauptfigur wahrscheinlich.
Jein. Rooster ist die Hauptfigur, aber nicht die Hauptfigur der Serie, sondern die Hauptfigur der Bücher, die die Hauptfigur der Serie schreibt.
Okay. Das ist der Moment, in dem ich fragen muss, um was geht es eigentlich?
Steve Carell spielt die Hauptfigur, die da heißt Greg Russo. Und Greg Russo kommt an ein College, um dort eine Vorlesung zu halten. Greg Russo ist ein doch durchaus erfolgreicher Schriftsteller, nicht in die Richtung Leo Tolstoi, sondern eher, er schreibt halt Bücher über einen Typen, wie bereits angesprochen, Rooster sein Name, der so ganz cool und lässig irgendwie durchs Leben wurschtelt, ne? Viele Affären hat, da eine Frau, dort eine Freundin, da am Strand liegt und Bücher schreibt, auf deren Cover die Hauptfigur abgebildet ist, mit 1A Waschbrettbauch. Und wenn ihr Steve Carell kennt, dann wisst ihr, dass Steve Carell nicht so aussieht. Ja, und zum einen ergibt sich also dieser erste interessante Fakt aus dem Unterschied zwischen dem Autor und dessen Figur. Und darauf, das ist so ein bisschen die Überbaustory, darauf baut diese ganze Geschichte auf. Also Steve Carells Figur an diesem College hält eine Vorlesung zu seiner Figur, die alles andere als college-tauglich ist.
Steve Carell ist so der Ankerpunkt in dieser ganzen Serie. Wir haben da vor ein paar Tagen schon mal drüber gesprochen. Ich finde das ganz faszinierend. Ich habe den Eindruck, der hat in den letzten Jahren wahnsinnig an Beliebtheit gewonnen. Klar, der war immer sehr, sehr beliebt, aber der ist als Schauspieler total gereift. Und das macht jetzt irgendwie so auch das aus, was die Leute so an ihm fasziniert. Hast du auch den Eindruck, dass der so in den vergangenen Jahren wirklich so ein paar Sprünge noch nach oben gemacht hat in seiner Karriere, was die Reife irgendwie auch betrifft?
Absolut, absolut. Also ich stimme dir zu, was The Office anbelangt. Großartig, großartig. Und diese Kunst, wie er da spielt, das hat er beibehalten. Ja, also das hat er nicht verloren, weil manche Schauspieler verlieren das eine, um das andere hinzuzugewinnen oder verändern sich. Nee, nee. Das hat er tatsächlich immer mehr ausgebaut, immer mehr im Feinen bearbeitet. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, auch rein äußerlich sieht Steve Carell auch richtig gut aus, ne? Komma, aber ihr wisst ja, wie Steve Carell ist. Steve Carell kann sein Gesicht auf eine Art und Weise ändern, und zwar mit ganz, ganz kleinen, minimalen Mimikveränderungen, so dass er nicht mehr gut aussehend ist. Und das macht er in dieser Serie Rooster.
Ich bin großer Scrubs-Fan auch gewesen über einen langen Zeitraum. Deshalb bin ich aufmerksam geworden, als ich jetzt auf die Leute hinter den Kulissen geschaut habe. Magst du mal sagen, wer ist denn da so mit dabei?
Also ganz vorne zu erwähnen ist, ihr müsst den Namen jetzt nicht kennen, aber ihr kennt ganz, ganz sicher seine Serien. Bill Lawrence heißt er, schon ewig im Geschäft, produziert seit Jahrzehnten in Hollywood. Und das ist gerade angesprochen, der hat Scrubs gemacht, unter anderem. Und seit dem Ende von Scrubs sind ja ein paar Jahre vergangen und war seither nicht irgendwie nicht auf Müßiggang, sondern hat unter anderem Ted Lasso gemacht. Ted Lasso, klingelt das bei euch? Ted Lasso bei Apple TV. Ja. Und auch im Übrigen Shrinking mit Harrison Ford, auch bei Apple TV. Und der ist nun verantwortlich für Rooster und hat mal schön, und das muss ich jetzt auch gleich einfach mitten einschieben, weil das so lustig ist, hat mal schön seine Lieblinge aus seinen Vorgängerserien mit in diese Serie gepflanzt. Und zwar unter anderem, und jetzt Melanie, alle Scrubs-Fans werden sich freuen, und zwar John McGinley heißt der Darsteller, John C. McGinley. Und der ist auch zurück in Rooster und spielt wirklich großartig den Präsidenten des College. Zudem ist auch Phil Dunster zu sehen, und hier kommen wiederum alle Ted Lasso-Fans auf ihre Kosten. Jamie Tart, der Fußballer, ist auch zu sehen. Und zwar, falls ihr euch im englischen Original anschaut, Rooster, mit geilem britischen Akzent.
Nichtsdestotrotz, ich finde das sehr spannend, wie die trotzdem immer wieder mit ihren alten Leuten zusammenarbeiten. Also das scheint tatsächlich sowas zu sein, wenn wir hinter der Kamera Spaß miteinander haben und wissen, wie wir miteinander können, dass das etwas ist, was sich natürlich automatisch auf die Zuschauer dann bei den Produktionen überträgt. Wie hat es dir denn jetzt gefallen? Ist das was, wo du sagst, das wird den Leuten gerecht, als du die Namen gelesen hast?
Ich muss noch mal ganz kurz auf den Inhalt zurückkommen, um das beantworten zu können, denn also die Figur hier, Greg Russo von Steve Carell, kommt ja an dieses College, er fühlt sich extrem unwohl dort. Und zwar, weil er selbst nie auf dem College war. Und wie es der Zufall halt so haben will, bleibt er erstmal dort. Also es bleibt jetzt nicht bei dieser einen Vorlesung seiner Bücher, bleibt also dort. Seine Tochter ist dort Professorin, also unterrichtet dort. Und die halt hat halt private Probleme. und so weiter und so weiter. Jedenfalls, Greg fühlt sich zunächst mal so ein bisschen unsicher wegen diesem geballten Wissen da, ja. Und jetzt kommt's auf die beiden Nebenfiguren, die wir angesprochen haben. Also der College-Präsident ist eigentlich wie er. Ja, nur ein bisschen gebildeter, aber ansonsten genauso wie er, hat so ein bisschen Probleme mit allen möglichen Dingen des modernen Lebens. Ich will jetzt da nicht zu tief reingehen, sonst verrate ich zu viel. Und ja, Phil Dunster, der ist Professor für russische Lyrik unter anderem. Hallo? Russische Lyrik? Geil, braucht's das? Ja, und so ergeben sich halt auch diese humoristischen Aufeinandertreffen. Aber, und jetzt zum Punkt, endlich zum Punkt. Steve Carell ist für mich ein wirklich Komiker alter Schule, und zwar jemand, der Slapstick beherrscht. Und zwar so, dass du einfach lachen musst. Also wenn Steve Carell stolpert, ganz ehrlich, ich werf mich weg. Dieses simple Stolpern. Oder wenn er ausrutscht. Oder wenn er sonst irgendwas mit seinen Beinen macht. Oder mit seinen Füßen. Oder mit seinen Armen. Großartig. Also wirklich großartig.
Also alle Fans von Steve Carell und diejenigen, die es vielleicht auch noch werden wollen, sollten einschalten. Rooster ist ab dem 9. März mit 10 Episoden bei HBO Max verfügbar. Ich danke dir, Melanie, für das Gespräch und ich kann dir sagen, ich werde auf jeden Fall einschalten. Ich habe richtig, richtig Lust auf diese Serie.
Schaut unbedingt rein, ehrlich. Ehrlich, es lohnt sich.
Das war die aktuelle Folge von All You Can Stream. Ich hoffe, ihr habt ein paar Highlights für euch persönlich mitnehmen können, die ihr in den kommenden Tagen und Wochen schauen wollt. Dieser Podcast erscheint immer am 1. und am 3. Freitag des Monats. Ich hoffe, ihr habt die Glocke natürlich schon aktiviert. Ich habe aber fürs nächste Mal noch eine kleine Ankündigung zu machen. Und zwar erscheint in der kommenden Woche ein Oscar-Spezial, das ich mit meinem lieben Kinokollegen Hendrik aufnehmen durfte. Und in dem wir über die aktuelle Oscar-Verleihung sprechen, über die Filme, die ihr da unbedingt gesehen haben müsst, wo die zu streamen sind und ja, alles, was sonst noch interessant sein könnte zu dem Thema. Also schaltet ein, ich freue mich auf euch und ansonsten macht's gut, viel Spaß beim Stream. Tschüss!